für Interessenten, die mit uns im Gespräch bleiben wollen, gibt es oben am Büchertisch eine Liste, da kann man sich mit seiner E-Mail eintragen und wird dann künftig benachrichtigt über Diskussionsveranstaltungen wie die heutige oder über andere Veranstaltungen, die im Angebot sind. Und man kann zudem da oben dieses Büchlein erwerben, über das ich heute Abend ein paar Worte verlieren will. Die Neuerscheinung aus dem Gegenstandpunkt Verlag. Gesundheit, ein Gut und sein Preis. Um Enttäuschungen vorzubeugen, eine Vorbemerkung. Kritik am Gesundheitswesen gibt es allenthalben. Und mit einer Kritik an diesem staatlich organisierten Wesen macht man sich auch leicht Freunde. Wenn man zum Beispiel darauf hinweist, dass die Krankenkassenbeiträge dauernd steigen, Leistungen sinken, sowas passiert durchaus, dann fliegen einem die Herzen der Beitragszahler zu. Wenn man darüber schimpft, dass Ärzte Geldschneider sind, Kurpfuscher vielleicht auch noch, dann kriegt man Beifall. Und der Gipfel dieser Kritik kommt aus dem, was man vielleicht Restlinke nennen kann. Gesundheit darf keine Ware sein. Was diese Kritiken eint, das ist der Vorwurf, dass mangelhafte, vorenthaltene Leistung, das Kritikable ist an diesem Gesundheitswesen, das es in unserer Gesellschaft gibt. Diese Kritik ist unsere Sache und die dieser Broschüre, von der ich rede, nicht. Wir haben nicht die fehlende Leistung des Gesundheitswesens kritisiert, sondern die Leistung, die es wirklich bringt und den Zweck, für den dieses Gesundheitswesen solche Leistungen vollführt. Uns ist nämlich aufgefallen, dass es mit der Gesundheit in dieser Gesellschaft eine eigentümliche Bewandtnis hat. Ich rede nicht von der jedermann vertrauten Banalität im Privatleben. Wer krank ist, will natürlich schleunigst wieder gesund werden, weil er seine Gesundheit für alles braucht, für die privaten Vergnügungen, wie für seine sonstigen Interessen und Notwendigkeiten. Darüber ist nicht zu reden heute Abend. Aber mit dieser Gesundheit wird in dieser Gesellschaft anders verfahren, über sie wird anders gesprochen, damit geht man anders um. Eine erste Auffälligkeit, die entdeckt man, wenn man in einen Bahnhof geht, so wie mir das heute zweimal widerfahren ist. Da ist man nämlich umzingelt von Gesundheitstipps. Man findet große Bücherwände, wo man mit Veröffentlichungen vertraut gemacht wird. Rücken ohne Probleme, Fit for Fun, Work-Life-Balance oder eine Neuerscheinung zum Stress, die heißt Stress aktiv annehmen, um ihn zu bewältigen. Und auf der Bestsellerliste des Spiegels auf Platz 4 zum Thema Sachbücher Gesundheit steht das interessante Buch Am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Wer sein Leben bewältigen will, muss sich locker machen. Also, die Menschheit, ob krank oder gesund, wird unentwegt mit Gesundheitstipps versorgt. Und es ist nicht bloß eine Sichtweise, ein Blick, den man auf seine Gesundheit wirft, sondern das ist auch mit einer Praxis verbunden, die bei sehr vielen Leuten darin besteht, ständig und immer wieder aufs Neue, um Gesundheit zu kämpfen, verbrauchte Gesundheit zurückzugewinnen. Man geht zum Beispiel nach der Arbeit ins Fitnessstudio. Ja, es hört sich banal an, aber auch der Begriff verrät bereits was. In diesen Muckibuden wird eigentlich sowas wie Sport getrieben, aber dass man das der Freude wegen tut, wird im Titel erst gar nicht angekündigt. Man tut es der Funktion wegen, die das haben soll. Nämlich Fitness, die dahingegangen ist, im familiären oder beruflichen Alltag zurückzugewinnen. Die Leute sind um ihre gesunde Ernährung unentwegt besorgt, durchstreifen die Regale der Bioläden oder Supermärkte und forschen nach Speisen, auf denen du darfst oder Leid steht. Die stapeln in ihren Kühlschränken Nahrungsergänzungspillen, sodass langsam der Unterschied zwischen Ernährung und Medizin verschlimmt. Und es gibt Sprachdenkmäler, eigentümliche Ausdrucksweisen, die auf ihre Weise Zeugnis davon ablegen, was mit der Gesundheit hierzulande los ist. Die Menschen wünschen sich unentwegt Gesundheit, nicht bloß, wenn einer niest. Die machen das zu Geburtstagen, zu Feiertagen. Leute, die eine Niederlage einstecken mussten, privat oder familiär, die kann man damit trösten oder sie trösten sich damit, dass sie sagen, Hauptsache gesund. Und das ist merkwürdig, weil Gesundheit nüchtern betrachtet ja eigentlich nur das ist. Es ist die körperliche Voraussetzung dafür, alle möglichen Interessen und Zwecke zu verfolgen. Es ist eine Bedingung für alle Zwecke, die man sich so setzt. Aber doch nicht selber der Zweck. Und schon gar nicht der höchste. Hauptsache gesund. So wird aber geredet, so wird verfahren. Und zwar nicht von ein paar Hypochondern, die da so einen Tick ausleben. Sondern das ist ein flächendeckender Volkssport. Unentwegt sich um Gesundheit zu sorgen, verschlissene Gesundheit zurückzugewinnen, um fit zu bleiben. Und das wirft ein erstes Licht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sich die Menschen ganz offenkundig bewegen müssen. Die Gesundheit wird deswegen so dringend gebraucht, weil sie laufend verbraucht wird. Und der Verbrauch dieser Gesundheit, der findet in unseren Tagen und in unseren Breiten nicht mehr statt durch ein paar Einzeller, durch Bakterien oder Viren, die früher die großen Volksseuchen ausgelöst haben. Das findet in unseren Tagen statt durch Krankheiten, die nach dem Dafürhalten der Gesellschaft selbst Zivilisationskrankheiten genannt werden. Berufs- und Zivilisationskrankheiten. Und wenn man in ein medizinisches Fachbuch reinschaut, dann bekommt man das vorgeführt als Überblick über in dieser Gesellschaft grassierende Krankheitsbilder. Es sind ungefähr 5 Stück: Magen-Darm-Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und einige andere. 5 Krankheiten, von denen der Staat durch sein Medizingewerbe auszählen lässt, dass 86% aller frühzeitigen Todesfälle, 77% der gesamten Krankenlast der Gesellschaft auf diese 5 Zivilisationskrankheiten zurückgehen. Produziert durch die Gesellschaft, in der wir zurechtkommen müssen und leben. Und diese Krankheiten sind nicht bloß sowas wie das physische Leiden, das einen erwischt, sondern wer über einen längeren Zeitraum krank wird, der muss auch immer damit rechnen, dass er seinen Arbeitsplatz verliert, dass Einkommensverlust droht. Und das macht selbst solche Krankheiten zu einer existenziellen Frage, die für sich genommen gar nicht existenziell bedrohlich sind. Insofern versteht man gut, warum die Leute so besorgt sind um ihre Gesundheit und so sehr um ihre Gesundheit kämpfen. Aber was ist eigentlich der Grund dafür? Dass in dieser Welt, in der wir leben, die Gesellschaft selbst die Krankheitsursache ist, und zwar die ausschlaggebende. Was macht die Leute im Kapitalismus krank? Und was leisten Medizin und staatliches Gesundheitswesen? Das sind die 3 Punkte, die ich im Folgenden ein bisschen erläutern möchte. Zunächst also zum ersten Punkt, die gesellschaftlichen Krankheitsursachen im Kapitalismus. Wenn ich von der Krankheitsursache Kapitalismus so unbefangen rede, dann ist mehr gemeint als das, was sich innerhalb eines Fabrikareals abspielt. Gegenüber Leuten, die vielleicht am Band malochen müssen. Die Krankheitsursache Kapitalismus, die ist nicht beschränkt auf die arbeitnehmende Menschheit, früher einmal Proletariat genannt. Gelitten und gestorben wird in allen Lebenssphären, in allen Berufen, auch besser Angestellte, sogar Manager, werden früher oder später von diesen Zivilisationskrankheiten erwischt. Was hat es also damit auf sich, dass die Gesellschaft so universell das Zeug dazu hat, die Leute, die sich in ihr bewegen und bewähren, krank zu machen? Zunächst ein Blick in die Welt der Arbeit. Dass die Arbeit, die hierzulande verrichtet wird, die Leute krank macht, dazu muss man kein Marxist sein, um so etwas zu behaupten. Das muss ich auch nicht beweisen. Das ist ein Fakt. Und Mediziner breiten das in ihren Büchern auch aus. Die wissen davon zu berichten, da wo schwere Arbeit verrichtet wird, wo schwere Lasten gehoben werden, da haben die Leute kurz oder lang Arthrose, Rückenleiden. Und wo der technische Fortschritt, modernes Gerät, das Heben schwerer Lasten erübrigt, wie zum Beispiel bei der Bildschirmarbeit im Büro, da stellen sich dieselben oder ähnliche Folgen, Wirbelsäulenleiden, auf anderem Weg ein, durch die Vereinseitigung der Tätigkeit, durch das lange Sitzen vor diesem Bildschirm hat man vergleichbare Effekte. Und das alles, was die Leute an ihrem Arbeitsplatz abwickeln, intensiv zu geschehen hat, unter Zeitvorgaben passiert, dass sie unter Druck stehen, dass es Arbeitshetze allenthalben gibt, das, erzählen die Mediziner, ist verantwortlich für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die so passieren. Und hinzu kommt noch, dass sie an vielen Arbeitsplätzen, Lackierer, Stahlarbeiter, Hitze, Staub, Lärm und Gifte schlucken müssen und davon ihre Gebrechen davontragen. Das ist ein Bilderbogen, den kann man in Medizinbüchern nachlesen. Das sind aus der Welt der Arbeit krankmachende Ursachen. Darüber also, dass die Arbeit die Leute schafft und krank macht, herrscht wohl Einigkeit. Die Uneinigkeit beginnt eher bei der Frage nach dem Grund. Warum eigentlich ist es so? Man erfährt zum Beispiel als eine Auskunft, das kommt vom technischen Fortschritt. Bildschirmarbeit beispielsweise, die führt dazu, dass Leute 8 Stunden vor dieser Kiste sitzen und sich ihre Augen verderben und ihren Rücken kaputt machen. Aber der technische Fortschritt, der PC-Bildschirm, der zwingt nicht dazu, dass man 8 Stunden davor sitzt. Die Technik ist ein bloßes Mittel des Arbeitens. Die gibt nicht den Zweck vor, auch nicht die Zeitdauer, die man arbeitet. Eine andere Vorstellung sagt, das kommt von der Leistungsgesellschaft. So ist die moderne Arbeitswelt. Auch das ist sehr unbefriedigend als Erklärung. Wenn es ums Arbeiten überhaupt ginge, wenn es ums Leisten ginge für die Wohlfahrt derer, die da Leistung erbringen, ja, dann wäre es ja wirklich total paradox, wenn bei diesem Vorgang ausgerechnet die physischen Grundlagen derer kaputt gemacht würden, die vom Ergebnis ihrer Arbeit gut leben können sollten. Von Arbeit überhaupt wird man nicht krank, wenn diese Arbeit eine ist, die auf die Wohlfahrt derer zielt, die da tätig werden. Bei Lohnarbeit, die in unserer Gesellschaft gilt, verhält sich die Sache anders. Lohnarbeit macht einen Angriff auf die Gesundheit wirklich nötig. Die erste elementare Bestimmung, die jeder kennt, ist klar. Jeder Betrieb stellt Leute ein, damit er das Betriebsvermögen, das er vorschießt, mit möglichst viel Überschuss zurückgewinnt. Der will viel Arbeit für möglichst wenig Lohn locker machen, damit der Gewinn stimmt. Und daraus folgt, ein möglichst großes Pensum pro Stunde abzuverlangen und das über eine möglichst lange Dauer des Tages. Dass in der kapitalistischen Arbeitswelt, wo Lohnarbeit verrichtet wird, rationalisiert wird, ändert an dem Umstand gar nichts. Rationalisierung ist, da steckt ja das Wort Ratio drin, ja, Vernunft. Rationalisierung ist entgegen diesem Wortsinn überhaupt keine Einrichtung, die das Arbeitsleben auf irgendeine Weise vernünftiger, erträglicher, leichter machen würde für die, die arbeiten. Da wird in neue Maschinen und Techniken investiert, damit der Unternehmer pro Stunde möglichst mehr Stücke ziehen kann, die er gewinnbringend verkauft, die Stückkostensenkung. Das ist das wirkliche Ziel. Sodass das Paradox daraus folgt, was Arbeit erleichtern könnte, Handgriffe gehen flotter, schneller von der Hand, das macht Lohnarbeit schwerer. Denn was jetzt flotter von der Hand geht, das muss deswegen auch öfter verrichtet werden. Und nicht nur öfter, gerade in Betrieben, die rationalisiert haben, oft auch länger. Denn die Betriebe stehen auf dem Standpunkt, das Vermögen, das sie davor geschossen haben, das in einer Maschinerie feststeckt, die über mehrere Produktionsperioden fortdauert. Das soll möglichst schnell zurückfließen, sodass sie Schichtarbeit einführen, Überstunden ansetzen, um möglichst schnell die Anlagen zu amortisieren. Und dass so großzügig verfahren wird im Umgang mit Hitze, Staub, Lärm und diversen Giften, das folgt auch nicht daher, dass das einfach ein Begleitumstand von Arbeit ist, sondern das folgt daher, dass alle Strategien, solche Belastungen für die arbeitnehmende Menschheit zu vermindern, Kosten für einen Betrieb darstellen. Die Vermeidung macht Kosten, die Bilanz belastet und deswegen unterbleibt sie auch oft genug oder wird nur eingeschränkt gemacht. Nichts von dem, was ich da andeute, nichts von dem läuft in dieser Gesellschaft unter dem Begriff, das ist verbotene Körperverletzung. So kann man doch mit Leuten nicht umgehen, die da arbeiten. Sowas wird durch Gewerkschaft und Staat betreut. Es gab mal eine Zeit, da war das Stichwort Humanisierung in aller Munde, Humanisierung der Arbeitswelt. Und die Ergonomie, immer noch ein Zweig der Arbeitswissenschaft, die hatte da ihre Hochzeit. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben Hightech-Stühle erfunden für die Büroarbeit. Sie haben besondere Werkzeuge erfunden. Ja, warum? Nicht um das Pensum, das der Mensch nicht aushält, zu vermindern und das Pensum den Menschen anzupassen, sondern um die Menschen dem nicht aushaltbaren Arbeitspensum anzupassen. Eben durch Hilfsmittel, die es erlauben, eine Dauerbelastung, die auf sich gestellt nicht aushaltbar ist, dennoch aushaltbar zu machen. Es gibt Tarifverträge. Da stehen Positionen drin wie Nacht-, Staub-, Lärmzulage. Auch interessant. Da wird Gesundheitsverbrauch von Arbeitern wie ein Tauschgeschäft gehandelt. Da kann man mit einer Lärmzulage für ein paar Cent den Leuten ein Stück Gehör abkaufen. Das ist, was das Büchlein, von dem ich heute Abend berichte, die Krankheitsursache Lohnarbeit nennt. Jeder weiß, die Beschädigung der Gesundheit, die endet nicht am Fabriktor. Was das Kapital mit seiner Rentabilitätsrechnung anstellt, das hat Folgen weit über das Fabriktor hinaus. Es ist in dieser Gesellschaft üblich, wo so produziert wird, die Umwelt als kostenlose Mülldeponie zu benutzen. Da geben die Kernkraftwerke ihr Cäsium an die Umwelt ab, die Braunkohlekraftwerke ihren Feinstaub, die Agrarindustrie ihr Nitrat, mit dem sie das Wasser verseucht. Und damit die Hektarerträge stimmen, werden Glyphosat und Roundup und solche Unkrautvernichter auf die Felder gestreut, um die Ertragssteigerung hinzubekommen, die der Gewinn braucht, sodass sich all das summiert zu einer Lebensbedingung für jedermann. Im ernsten Sinn für jedermann. Das ist nicht mehr beschränkt auf die arbeitnehmende Menschheit. Das betrifft die Lehrer und Professoren und besseren Angestellten gerade genauso. Was die Leute also durch diese Produktionsweise erleiden, das ist das eine, was ich zu den krankmachenden Ursachen des Kapitalismus rechnen möchte. Aber es gibt eine andere, daraus folgende, auf die ich das Augenmerk ein wenig richten möchte. Was das Kapital den Leuten auflädt, ist wirklich nur das eine, was die Leute mit sich selbst anstellen, um sich zu behaupten, in der Konkurrenz zu bewähren, das ist das andere. Krankheitsursache Konkurrenz ist im Kapitalismus wirksam, vielleicht sogar heute die am meisten besprochene Krankheitsursache, wenn auf die modernen Krankheitsbilder gezeigt wird wie Burnout oder Depression. Das ist nicht mehr ein Ausraster, ein Gebrechen, das sich auf gehobene Manager beschränkt. So hieß das früher mal, Managerkrankheit. Burnout, Depression, das ist heute durch alle Berufsstände und durch alle Hierarchiestufen hindurch verbreitet. Wie kommt es? Es ist ja so, dass nicht nur Lohnarbeiter, sondern sogar Lehrer, ja sogar Manager, um einen beruflichen Auf- oder Abstieg ringen müssen. Sie ringen um den Aufstieg, sie kämpfen gegen den Abstieg. Und immerzu stehen sie in einem Vergleich, den ein Betrieb mit ihnen anstellt oder eine Behörde oder ein Konzern, der sein Führungspersonal besichtigt. Diesen Vergleich, den machen nicht die Leute selbst, die sich um ihren Arbeitsplatz sorgen und ein besseres Entgelt erwirtschaften wollen. Diesem Vergleich unterliegen sie nach Kriterien des Betriebs oder der Behörde, ohne dass sie in diesem Vergleich überhaupt etwas entscheiden könnten. Aber der Wille, einen Vergleich, in dem man selber praktisch ohnmächtig ist, dennoch für sich zu entscheiden, der führt zu dem Bemühen, sich zu präsentieren mit Einsatzwille, mit Tüchtigkeit bis zum Letzten, um sich für den Betrieb zu empfehlen, sodass Leute, die diese Praxis an den Tag legen, irgendwann mit einem Gebrechen zum Arzt kommen, von dem der sagt, das ist ein vegetatives Erschöpfungssyndrom. Das ist Burnout. Das ist die Konsequenz dieses Kampfes in der Konkurrenz zu obsiegen, in der man überhaupt keinen wirksamen Hebel hat, die Konkurrenz für sich zu entscheiden. Dabei bleibt es gar nicht. Es gibt unter modernen Arbeitnehmern eine Art, diese Konkurrenz fortzusetzen, und zwar mit eigentlich sachfremden Kriterien und Gesichtspunkten, die mit der Qualifikation im engeren Sinn, die man für einen Arbeitsplatz braucht, dann auch dokumentieren, beweisen will, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Die quasi moralische Identifizierung, die ein Betrieb von seinen Arbeitnehmern gerne hat, macht euch mit dem Betrieb identisch, strengt euch für ihn an, das ist doch eure Sache. Die machen Arbeitnehmer auf ihre moralische Weise wahr. Man trifft höchst selten, vielleicht gar nicht, Arbeitnehmer, die ihrem Betrieb mal sagen würden, Arbeitsplätze, die die ganze Person fordern, aber überhaupt nicht ernähren, die könnt ihr für euch behalten.